Es ist Sommer 2023. Marc ist in einem Schweige-Meditationsretreat und er sitzt da auf seinem Kissen in einem Raum mit ungefähr 120 Leuten. Alle schweigen und auf einmal hört er ein Schniefen. Und dieses Schniefen, das steigert sich immer mehr und es wird zu einem Schreien. Sowas hat er in seinem ganzen Leben noch nie gehört.
Die Schreie gingen ins Knochenmark von jeder Person, die dort anwesend war.
Er sieht, das ist ein junger Mann, der sitzt da vor ihm und er hat das Gefühl, oh Gott, das klingt für ihn so, als würde der gleich sterben, als hätte der, ja, Todesangst.
Viele sind im Weinen ausgebrochen, parallel zu ihm natürlich, weil irgendwann war das Schreien vorbei und er hat nur noch geweint und war kraftlos am Boden zusammengekauert.
Schweigeretreats nach der Vipassana-Methode versprechen innere Klarheit und Heilung von allen möglichen Leiden. BR-Reporterin Christiane Havranek hat mit ihrer Kollegin bei solchen Retreats recherchiert. Und sie erzählt uns in dieser 11KM-Folge die Geschichte von Marc, der Verstörendes bei einem Schweigeretreat erlebt hat und dessen anfängliche Begeisterung sich in Ablehnung gewandelt hat. Die Recherche zeigt, Marcs Geschichte ist kein Einzelfall. Experten und Expertinnen warnen vor der unbedachten Teilnahme an solchen Extremmeditationen. Was tun die Veranstalter, um psychische Schädigungen zu verhindern? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 27. November. Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
Hallo.
Christiane, lass uns mal an den Anfang eurer Recherche gehen. Wer ist Marc?
Marc ist 25 Jahre alt, er kommt aus Norddeutschland und er hat einen relativ stressigen Alltag. Er ist selbstständig, auch recht erfolgreich und macht so zum Ausgleich Yoga, er schwimmt, er geht laufen. Und er hat aber schon immer ein großes Interesse so an Philosophie, aber auch durchaus so an spirituellen Themen. Und er hat uns erzählt, dass er schon vor vielen Jahren, da hat er mal für den Bund Naturschutz gearbeitet und so Flyer verteilt. Und da hat er jemanden kennengelernt und der hat ihm von Vipassana vorgeschwärmt. Und sein Wunsch war tatsächlich, er wollte so ein bisschen der Realität mal entfliehen. Weil er sich gedacht hat, das spricht ihn an und er wollte aber der Realität entfliehen, ohne Drogen zu nehmen. So hat er mir das erklärt.
Und du hast ja gerade schon gesagt, ein Freund hat ihm von Vipassana erzählt. Das klingt für mich jetzt erstmal nach so einer Yoga-Pose.
Ja.
Was ist das genau?
Vipassana ist ein Schweigeretreat. Das gibt's von verschiedenen Anbietern, die das alle Vipassana nennen. Wir haben uns jetzt vor allem auf einen sehr großen Anbieter konzentriert, und zwar Vipassana nach Goenka. Das ist ein Meditationslehrer, der nicht mehr lebt. Der ist 2013 schon gestorben. Und auf jeden Fall bei dieser Vipassana nach Goenka-Methode ist es so, dass dieses Seminar dauert 10 Tage. Die wichtigste Regel ist, alle schweigen. Und nicht nur schweigen, sondern es ist gar keine Interaktion. Also du schaust dich nicht an, also du hast keinen Augenkontakt. Zum Beispiel, wenn du jetzt beim Essen sitzt, dann sagst du auch nicht so, hey, kannst du mir mal kurz das Salz reichen oder sowas, sondern einfach kein Kontakt miteinander. Du sollst dich nur auf dich selber konzentrieren. Keine Bücher, kein Handy, keine sexuellen Aktivitäten, also auch zum Beispiel Selbstbefriedigung soll man nicht machen, während man dort ist. Keine Bewegung, also nicht schneller als gehen, also zum Beispiel auch kein Yoga machen. Es gibt eine ganze Reihe von Regeln.
Was ist das Versprechen davon?
Ich formuliere es jetzt mal so, was uns Ehrenamtliche vor Ort erzählt haben, die wirklich da sehr tief drin waren und über Monate ehrenamtlich mitarbeiten. Die haben uns gesagt, ich habe die Wahrheit gefunden. Ja, diese intensive Beschäftigung mit sich selbst, haben uns Leute erzählt, die hätte sozusagen so einen reinigenden Effekt. Also, dass sie eben Dinge verarbeitet haben aus der Vergangenheit. Und manche haben uns auch tatsächlich gesagt, dass sie weniger Ängste verspüren, nachdem sie das gemacht haben.
Du hast gesagt, Vipassana nach Goenka ist ein großer Player auf dem Markt. Wie viele Menschen nehmen denn an solchen Retreats teil?
Dieses Vipassana nach Goenka ist super weit verbreitet. Also nach eigenen Angaben machen das ungefähr 200.000 Menschen pro Jahr weltweit.
200.000?
Ja, und man sieht es auch, also wenn man auf diese Webseite geht von Dhamma, das ist ein Netzwerk, die haben 400 Standorte und Kursorte weltweit, dann kann man eben sich da so ein bisschen durchklicken und da sieht man, dass das auch wirklich, ja, das ist oft ausgebucht und mit Wartelisten. Und auch in Deutschland gibt es mehrere Standorte und das haben wir uns auch angeschaut. Und die Nachfrage ist wirklich größer, als sie anbieten können. Und es liegt bestimmt auch daran, dass die Kurse kein Geld kosten. Das ist komplett auf Spendenbasis. Wir haben mit vielen jungen Leuten auch gesprochen, die haben gesagt, ja, sonst hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gemacht, wenn das jetzt irgendwie 1.000 Euro gekostet hätte. Aber 10 Tage mit Übernachtung und Essen, erstmal muss man nichts dafür zahlen. Das zieht natürlich auch viele Menschen an.
Okay, und du meintest ja, das heißt Vipassana nach Goenka. Wer ist dieser Goenka?
Satya Narayan Goenka kommt aus Birma, also Myanmar. Und die Eltern hatten eine Textilfirma. Und in dieses Geschäft ist er auch eingestiegen und war wohl recht wohlhabend. Aber er war nicht glücklich. Er hatte nämlich ein großes Problem. Er hatte sehr, sehr starke Migräne und ist zu sehr vielen verschiedenen Ärzten gegangen, sogar in verschiedenen Ländern. Keiner konnte ihm helfen, bis er dann eben einen Meditationslehrer gefunden hat. Und die Legende besagt, dass er sich dann eben durch Meditation von seiner Migräne geheilt hat. Und er hat dann diese Technik weiterentwickelt und ist dann nach Indien gegangen, hat es verbreitet, diese Technik dort, und hat es tatsächlich geschafft, dass seine spezielle Methode jetzt ja an 400 Standorten weltweit immer noch so gemacht wird. Obwohl er 2013 gestorben ist, ist es so, dass immer noch seine reine Lehre an diesen vielen weltweiten Kursorten gelehrt wird.
Und Marc, der nimmt an einem solchen Kurs teil, der nach dieser Lehre von Goenka gestaltet ist. Wo war das?
Marc kommt nach Triebel, das ist in Sachsen, und es ist ein sehr abgelegenes Seminarzentrum. Wir hatten ein bisschen erstmal die Assoziation wie Internatsgelände, als wir dort waren.
Also du warst auch da?
Genau, ich war da mit meiner Kollegin, mit der Katja Peisen-Petersen, und dort war nämlich ein Tag der offenen Tür. Es ist so ein parkartiges Gelände, sehr viel Grün, auch ja so Blumenbeete, und es sind dort mehrere Gebäude. In der Meditationshalle ist alles ganz karg und kahl, weil man soll ja keine Reize von außen haben. Und Marc setzt sich dann hin auf sein Kissen und schaut nach vorne und sieht, da vorne sitzt dieser sogenannte Assistenzlehrer. Und der drückt auf Play. Und Marc hört diese eindrücklichen Tapes, das sind die Discourse Day One Aufnahmen von Goenka, die soll man im Original hören.
You have to observe all the rules, all the rules.
Und dann kommen diese Goenka Tapes und das sind eben ja, seine Lehren in der reinen Form.
One rule is, 10 days you are in a prison, you can't go out. You can't go out to work very hard. To get the best result of your stay here.
Im ersten Moment hat er sich gedacht, hä?
Das ist die Autorität in diesem Retreat und die sagt die Dinge über diese Lautsprecher. Und man hat Folge zu leisten.
Und das ist jetzt aber irgendein Mensch, ich kenne den nicht, wer ist dieser Goenka eigentlich? Und der erzählt mir jetzt hier was.
Und ich meine, für viel Kritik oder Regeländerungen oder Einfühlsamkeit, also viel Raum dafür gab es für mich, in meiner Meinung, gab es das nicht.
Was ihm ganz am Anfang gestört hat, ist so dieser Absolutheitsanspruch. Also zum Beispiel, du sollst eben nichts anderes machen, nicht mal Yoga. Da hat er direkt so eine leichte Aversion gespürt. Aber gleichzeitig war er auch so hooked, weil er sich eben gedacht hat, so okay, ja, also ich muss mich offensichtlich an diese ganzen Regeln ganz genau halten, weil nur dann bekomme ich ja den Benefit.
Und so habe ich praktiziert und versucht, das zu machen, was sie einem gesagt haben. Nur am dritten Tag hat sich das ziemlich aufgebauscht zu, vielleicht kann ich das gar nicht.
Er hat die Erfahrung gemacht, dass er eben ja sehr stark weinen musste nach 3 Tagen ungefähr. Also es kamen auch bei ihm Sachen hoch.
Und dann habe ich mich verkrochen, anstatt ins Bett zu gehen. Die Gelände sind ja wunderbar groß und schön und gepflegt und da findet man seine Ecken, wo man sich verstecken kann. Und da habe ich geweint, sehr herzlich. Danach ging es mir auch besser, also sehr, sehr viel besser.
Er hat es aber im Prinzip als was Gutes empfunden. Also er ist auch der Meinung, Männer sollen auch ruhig weinen. Und er hat dann eben sich auch gedacht, dann ist es vielleicht so diese Reinigung, von der ja immer gesprochen wird, weil ja Guenca eben auch sagt, das hier, was wir hier machen, ist wie eine Operation am Geist. Ein tiefgreifender chirurgischer Eingriff.
And when you do deep surgical operation, very deep-rooted complexes start coming up on the surface.
So sagt Guenca das in einem der Tapes, die während des 10-tägigen Retreats den Meditierenden vorgespielt werden. So nimmt es auch der Mark wahr, dass jetzt was an seinem Geist passiert. Er vergleicht es eben mit dieser Operation und dass das erstmal unangenehm ist.
You have to face it. Accept it.
Aber dass man das akzeptieren soll, dass man das mitmachen soll und man soll nicht mitten während der Operation gehen. Also sprich nicht während der Meditation, weil die Begründung von Guenca ist eben, man würde ja jetzt auch nicht mitten während der Operation den OP-Tisch verlassen. Und auch das hat eben Mark sich sehr zu Herzen genommen. Also er hat sich das schon sehr bewusst gemacht. Okay, ich bin jetzt hier, ich muss durchziehen, auch wenn mir jetzt vieles erstmal unangenehm ist. Und es hat ihm aber auch Angst gemacht. Also er hat auch gesagt, er hat Angst gespürt, existenzielle Angst, dass jetzt er verändert wird und dass er sich dann zu Hause wie so ein Alien fühlt, weil eben sein Geist so verändert wird.
Das sind ja schon krasse Erfahrungen, so wie das klingt, die Mark da gemacht hat. Wie ging es ihm denn nach den 10 Tagen am Ende des Schweigeretreats?
Also als er zum ersten Mal da war als Teilnehmer, war es dann am letzten Tag so, dass er tatsächlich ein sehr, sehr großes Glücksgefühl hatte.
Mir ging es echt gut. Ich war fasziniert davon, wie konzentriert ich war und wie besonders ich meine Gedanken regulieren konnte, wie auch die Emotionen und die Stimmung. Das war alles sehr angenehm. Ich fand das wahnsinnig. Also da war eine Transformation auf jeden Fall im Gange.
Er ist dann heimgekommen und wollte auch wirklich alles durchziehen. Also es wird einem dann da am Ende eben gesagt, man sollte 2 Stunden am Tag meditieren, auch danach, damit man eben diesen Benefit hat.
Ich habe es versucht. Ich glaube, 1-2 Wochen bin ich doch schon echt oft um 5 Uhr aufgestanden, bin meine Runde gegangen.
Nur, ja, wie das so oft auch ist, wenn man sich so Sachen vornimmt, ich denke, das kennen wir alle, es hat einfach nicht geklappt.
Und dementsprechend war ich ziemlich schnell sehr demotiviert und habe mich alleingelassen gefühlt. Ich habe sehr viele Inhalte auf mich einrieseln lassen und ja auch immer praktiziert. Aber ich kann die Praxis nicht in den Alltag übernehmen. Und ich glaube, für 1-2 Monate hatte ich auch, sagen wir mal, leichte Depressionen deswegen.
Mark scheitert also daran, die vorgeschlagenen Meditationsübungen in seinen Alltag zu integrieren. Gibt er dann diese Vipassana-Meditationen ganz auf?
Er ist sich trotzdem sicher, dass Meditieren eine gute Sache für ihn ist und er ist dann ja ein Suchender und er grübelt nach. Was war das jetzt für eine Erfahrung? Warum hat er das jetzt nicht geschafft, das in seinen Alltag zu integrieren? Hat er vielleicht jetzt dieses ganze Schweigeretreat überhaupt nicht richtig verstanden, also auch diese Botschaften von Guenca.
Ich wollte schauen, okay, was ist es genau, was mich am Ende meiner ersten Erfahrung so allein gelassen hat? War ich das? War das die Praxis?
Und hat sich dann gesagt, nee, er möchte das jetzt nochmal herausfinden für sich, aber von einer anderen Position aus. Er hat sich dann angemeldet als Helfer für den nächsten Kurs, auch in Triebe, und wurde dann für die Küche eingeteilt. Und dort hat er 10 Tage lang mitgearbeitet und er war in seiner Wahrnehmung sozusagen gehobener Dienst, und zwar deshalb, weil man als Server so ein paar Privilegien hat, wie zum Beispiel, dass sie einen besonderen Platz haben in der Meditationshalle und sie dürfen auch sprechen beim Arbeiten, also in der Küche durfte er sprechen. Also als er das zweite Mal dann dort war, hat er plötzlich diese Guenka-Vorträge ganz anders wahrgenommen. Ihm ist zum Beispiel aufgefallen, dass eben doch mit sehr, sehr pauschalen Begriffen so gearbeitet wird, so dieses Erleuchtung, Befreiung, Erwachen.
Für mich war das immer ein Entwicklungsweg, der geht langsam, der geht gemächlich, man geht Schritt für Schritt. Deswegen war ich immer ein bisschen abgestoßen, wenn es um Erleuchtung geht, um völliges Erwachen. Und das wird schon häufig, für meinen Geschmack sehr häufig, erwähnt.
Und was ihm auch aufgefallen ist, so bei den Gesprächen mit anderen, also er fand die wahnsinnig nett und es hat ihm richtig viel Spaß gemacht in der Küche. Aber was er wahrgenommen hat, war so ein Gefühl von, ja, wir sind jetzt hier was anderes, was Besseres. Zum Beispiel hat er eben sowas gehört wie, ja Mensch, deine Freundin soll auch Vipassana machen oder so, heute mache ich mal einen weltlichen oder solche Gespräche. Also eben, er hat einfach gemerkt, okay, es ist schon so ein Abschotten irgendwo.
So wir und die anderen?
Wir und die anderen, genau.
Und welcher Eindruck ist denn da dann auch bei dir und deiner Kollegin als Rechercheurinnen entstanden? Also ihr habt euch ja schon öfter mit so spirituellen Bewegungen beschäftigt. Hat es dann da auch was Sektenähnliches?
Also du kannst einfach nur für 10 Tage das machen und du wirst dort Dingen begegnen, die dir in Sekten auch begegnen. Zum Beispiel diese Isolation von der Außenwelt. Das ist ja extrem, weil du ja eben gar keinen Kontakt hast nach außen. Eben dadurch, dass du dein Handy abgibst und eben auch nicht einmal mit den anderen Kursteilnehmenden, zumindest während dieser 10 Tage. Es gibt sehr, sehr strenge Regeln.
Du hast ja auch erzählt, dass der Begründer Guenka gesagt hat, so ein Schweigeretreat, das sei wie eine Hirn-OP, die man auf gar keinen Fall abbrechen darf.
Das ist natürlich eine Formulierung, da haben wir wirklich von vielen Teilnehmenden gehört, dass die das sehr unter Druck gesetzt hat. Und aber auch so dieses, so hey, du wirst nur den Benefit haben, wenn du es durchziehst. Und natürlich auch dieses, es gibt natürlich auch ein Gruppengefühl, ja, es machen alle und man möchte jetzt da auch nicht so zum Außenseiter werden oder, wie manche gesagt haben, zum Versager, wenn sie es nicht geschafft haben. Und dann natürlich der Guru. Und seine Lehre darf nicht verwässert werden. Und deshalb werden eben diese Tapes abgespielt, damit da nicht auch nur ein Wort anders ist. So hat es uns auch ein Experte gesagt, der ist Meditationsforscher und Psychologe, Dr. Ulrich Ott.
Sie sind ja komplett von allen Medien getrennt und das Einzige, was Sie da bekommen, ist der abendliche Vortrag von Guenka. Und das saugen Sie dann wie in einen Schwamm auf.
Also er war auch in Triebe schon tatsächlich. Für ihn persönlich war es erstmal gut, weil er ist selber auch ausgebildeter Yogalehrer und er kann das, also er kann auch so lange sitzen.
Er ist meditationserfahren.
Er ist sehr meditationserfahren. Er hat gesagt, ja, das war auch was ihm zum Beispiel negativ aufgefallen ist, als er da mitgemacht hat. So diese doch große Verehrung von einer Guru-Figur.
Und das fand ich ein bisschen unangemessen. Also warum er sich da so als Person in den Mittelpunkt stellt, weil das hat dann für mich so den Geschmack eines Guru-Kults.
Also du sagst, dass diese Vipassana-Bewegung ein paar sektenähnliche Merkmale aufweist. Und das bestätigt auch der Experte Dr. Ott. Ihr habt ja den deutschen Träger der Retreats, ein Verein, damit konfrontiert. Was sagt der dazu?
Offiziell wurde uns im Gespräch mit dem deutschen Verein, mit der Vipassana-Vereinigung gesagt, Vipassana sei grundsätzlich darauf ausgerichtet, Menschen unabhängig, stark und selbstbewusst zu machen. Und also eben, sie würden niemanden abhängig machen. Das stünde eben im Widerspruch zu den Zielen.
Als was sehen die sich denn dann?
Sie sagen offiziell von sich, dass es auch eigentlich keine Religion ist, das Ganze. Das fanden zum Beispiel Teilnehmende, mit denen wir gesprochen haben, auch verwirrend, weil es gibt viele Buddha-Referenzen, also Buddha-Geschichten, die eben Goenka auch erzählt. Und ich habe das auf der Webseite von Dhamma, von diesem Netzwerk, eben nachgelesen. Die sagen, dass diese ganze Technik eben zurückgeht auf Buddha selbst. Und dass das aber eben kein Glaubenssystem sei, sondern die Lehre sei Dhamma. Und Dhamma bedeutet ein universeller Weg zur Befreiung. Ich als Journalistin würde auf jeden Fall sagen, es gibt sehr viele religiöse Bezüge. Aber offiziell sagen sie, sie seien frei von jeglicher Religionszugehörigkeit.
Blicken wir nochmal auf Marc und auf seinen zweiten Aufenthalt im Retreat. Wie war das diesmal aus seiner Perspektive als Helfer?
Marc hat schon von Anfang an einen jungen Mann immer wieder beobachtet.
Ja, wegen seinem etwas blassen Erscheinungsbild und etwas schwachen Haltung.
Und eines Abends, es war dann der Tag 7, es gibt immer mal wieder kurze Slots, in denen man die Assistenzlehrenden befragen kann, aber das sind dann wenige Minuten und man soll auch nur Fragen stellen zur Meditationstechnik. Da hat Marc mitbekommen, dass dieser junge Mann eben als letzter gesprochen hat bei dem Assistenzlehrer und gesagt hat, sowas wie, ja, er hat ganz, ganz schreckliche Ängste, er hat das Gefühl, dass jetzt hier gerade seine Persönlichkeit komplett verändert wird.
Er Angst hat, dass wenn er weiter praktiziert, dass wenn er weitermacht, dass wenn er weitergeht, nicht mehr zurückgehen kann. Und er hat Angst vor dem Ort, Angst vor dem, was passiert mit ihm, wenn er weitermacht.
Und dieser junge Mann hat auch ganz, ganz stark zu weinen angefangen. Der saß ganz zusammengekauert und gekrümmt da, also so der ganze Oberkörper auf den Oberschenkeln. Aber der Assistenzlehrer, so erinnert sich Marc, hätte eben zu dem jungen Mann dann gesagt, geh zurück in die Praxis, hab keine Angst, mach weiter. Und ja, und der junge Mann ist dann sozusagen zurückgegangen und hat weitergemacht. Das hat uns Marc so erzählt, also so, wie er sich dran erinnert. Und wir haben das Meditationszentrum damit konfrontiert. Sie haben allerdings jetzt auf diese Frage speziell nicht geantwortet. Ich kann aber sagen, was wir aus unseren Recherchen wissen, ist, dass Teilnehmende öfter diese Erfahrung gemacht haben, dass sie den Vipassana-Lehrern sagen, sie haben Probleme und dann bekommen sie so eine Aussage nach dem Motto, mach weiter mit der Meditation. Es war dann der Tag 8 und Marc sitzt da und er sieht, dass der junge Mann zusammenbricht und schreit.
Das ist die Szene, die du schon am Anfang beschrieben hast.
Also es war eben erst nur ein Schluchzen und dann diese Schmerzensschreie. Marc hat gesagt, es hat sich so angehört, als würde der brutal abgestochen werden.
Das habe ich so in meinem Leben noch nicht in echt gehört. Viele sind im Weinen ausgebrochen, parallel zu ihm natürlich, weil irgendwann war das Schreien vorbei und er hat nur noch geweint. Und war kraftlos am Boden, zusammengekauert.
Marc war natürlich einfach nur geschockt. Warum haben die den weitermachen lassen?
Meines Erachtens nach grob fahrlässig.
Und es war so, er erinnert sich so, dass der Assistenzlehrer eben vorne sitzen geblieben ist. Zwei andere Ehrenamtliche hätten dann den jungen Mann raus eskortiert. Aber es ist die Meditation weitergelaufen. Also das Schweigen wurde nicht gebrochen, die Regeln wurden nicht gebrochen, weil jetzt dieser krasse Zusammenbruch war. Nein, die Meditation ging weiter, obwohl viele Menschen in diesem Raum geweint haben und es ihnen offensichtlich nicht gut ging, auch mit diesem Erlebnis, das zu beobachten und mitzubekommen.
Was sagen denn die Veranstalter des Schweigeseminars in Triebel zu dem Vorfall?
Dort habe ich nachgefragt und ich habe auch konkret nach dem Vorfall gefragt, den uns Marc erzählt hat. Der Vorfall wurde genau so bestätigt. Sie haben auch gesagt, ja, es stimmt, es haben Leute geweint, es gab diesen Zusammenbruch. Der Assistenzlehrer, mit dem ich gesprochen habe, hat mir gesagt, ja, es gab diesen Vorfall und der sei beispielhaft für ihr Vorgehen. Er wüsste nicht, was sie hätten anders machen sollen. Es sei alles korrekt abgelaufen. Nach diesem Nervenzusammenbruch hätten sie ihn so gut wie möglich unterstützt. Sie hätten ihn ja dann rausgeführt aus dem Meditationssaal und es sei 30 bis 60 Minuten mit ihm gesprochen worden. Und deshalb, ja, sagte, es sei alles korrekt abgelaufen. Und sie würden eben keinen gruppentherapeutischen Ansatz verfolgen. Aus ihrer Sicht ist es gut abgelaufen.
Ist dieser Zusammenbruch ein Einzelfall oder passiert sowas öfter?
Ja, wir haben das natürlich auch gefragt, weil wir nämlich auch Infos bekommen haben von Menschen, die uns berichtet haben, dass eben ja auch Menschen mit psychotischen Zuständen aus diesen Meditationscamps rausgekommen sind. Mein Eindruck ist, dass es kein Einzelfall ist, denn schon allein beim Tag der offenen Tür wurde uns gesagt, dass auch Panikattacken zum Beispiel immer wieder vorkommen. Und auch offiziell haben sie gesagt, ja, es kommt ab und zu vor, dass Menschen psychische Störungen während oder nach einem Vipassana-Kurs entwickeln. Sie haben uns auch geschrieben, dass ihnen 4 Fälle bekannt sind, wo Menschen wirklich psychotische Symptome hatten und in die Psychiatrie gekommen sind. Das heißt, dass die dann zum Beispiel Wahnvorstellungen hatten. Und das war jetzt aber über einen Zeitraum von ein paar Jahren. Was ihnen ganz wichtig ist, ist, dass sie eben sagen, es gebe keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Vipassana-Meditation und psychischen Störungen. Der Assistenzlehrer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, es kommt schon vor, zum Beispiel, dass Menschen auch nach dem Kurs eine schwerwiegende Depression entwickeln. Aber es gebe ja auch viele Studierende an der Universität, die schwere Depressionen entwickeln. Und da würden wir auch nicht sagen, dass das Studium schuld an der Depression sei. Auf unsere Anfrage haben sie sinngemäß geantwortet, dass bei so vielen Teilnehmenden ein paar Einzelfälle, die Probleme haben, zu erwarten sind. Das Meditationszentrum sieht auch die Verantwortung da eher bei den Teilnehmenden selber. Sie schreiben, in der Regel handelt es sich um Fälle, die Vorerkrankungen bei der Anmeldung verschwiegen haben.
Und sind diese Assistenzlehrer denn psychologisch geschult oder sind da PsychologInnen vor Ort?
Also das sagen die auch. Nein, sie sind keine Psychotherapeuten und haben da jetzt auch keine spezielle Schulung. Aber natürlich haben sie interne Schulungen eben basierend auf dem Konzept von Goenka. Das Ding ist aber, dass sie ja trotzdem davon überzeugt sind. Also sie glauben, dass sie mit ihrer Meditationsmethode zum Beispiel Menschen mit Ängsten helfen können. Also das haben sie uns auch schriftlich so bestätigt, dass ihnen einige Fälle bekannt seien, bei denen Menschen von ihren Angstzuständen befreit wurden.
Und wie schätzt das der Psychologe ein, mit dem ihr gesprochen habt, Herr Dr. Ott?
Ulrich Ott, der bietet auch Beratung an für Menschen, die spirituelle oder meditationsinduzierte Krisen haben. Er arbeitet mit Menschen, die solche Retreats gemacht haben. Und aus seiner Erfahrung heraus sagt er, solche langen Retreats, die sind nicht für Anfänger geeignet.
Und auch wie bei vielen anderen ist hier die Dosis, es macht das Gift.
Also 10 Tage direkt Schweigemeditation und dann auch noch 10 Stunden am Tag. Also es ist schon viel. Dann ist viel zu wenig Möglichkeit zum Austausch. So sagt er das.
Sie haben so die Idee, Meditation ist doch Entspannung, ist Wellness, da tue ich mir was Gutes, ist wie so ein bisschen Urlaub für die Seele. Und unterschätzen, dass es doch eine sehr intensive Arbeit an und mit sich selbst bedeutet.
Er sagt definitiv, dass eben gerade jetzt für Menschen, die schon eine Vorbelastung haben und auch keine Meditationserfahrungen, da ist es nicht ratsam, sowas zu machen. einfach auch deshalb, weil dieses ganze Setting so extrem ist. Und dann hat er eben gesagt, du bist dort, es sind alle nur mit sich selber beschäftigt. Das ist wie ein Zombie-Setting, wenn man gar keinen Kontakt mehr hat mit den anderen. Und das ist so eine starke Entbehrung.
Es tauchen innere Bilder auf, Geschehnisse aus der Vergangenheit, die unverarbeitet sind, ins Bewusstsein drängen und wahrgenommen werden. Wenn sie dann darauf mit Angst reagieren, kann es auch zu sowas kommen, was man jetzt auch mit Horrortrip bezeichnen würde, wenn es bei der Psychedelika-Einnahme passiert.
Und gerade eben Menschen, die jetzt schon eine diagnostizierte Angststörung haben, das ist natürlich ein starker Risikofaktor, dass man sich dann eben mit seinen Ängsten so stark auseinandersetzt. Er hat mir anonymisiert berichtet von ungefähr einem Dutzend Beratungsfällen, bei denen Menschen eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie da nicht mehr rausgekommen sind. Sie waren dann wie in so einer Spirale drin und es hat sich immer weiter hochgeschraubt, dass sie zum Beispiel Wahnvorstellungen bekommen, dass sie komische Körperempfindungen hatten.
Die schwereren Fälle, die sind tatsächlich auch, gehen in Richtung psychotischer Episoden, wo Leute also direkt nach so einem Retreat in eine Klinik kommen, weil sie einfach die Orientierung verloren haben.
Und was sagt ein Meditationsexperte wie Herr Dr. Ott, wie das besser ablaufen könnte oder verantwortungsvoller ablaufen könnte?
Also er sagt, dass es auf jeden Fall, also er würde Leuten raten, die jetzt wirklich sagen, okay, ich möchte dieses Vipassana-Feeling, ich möchte diese 10 Tage machen. Er würde denen raten, erstmal ein kürzeres Format auszuprobieren auf jeden Fall, weil es einfach sehr, sehr lang ist, 10 Tage. Es gibt auch andere Meditationsretreats, wo es psychologisch geschultes Personal gibt.
Ja, und das kann sein, dass man stabil genug ist, das alles zu integrieren und sich hinterher sehr viel klarer und freier fühlt. Wenn es aber so stark ist, dass man überflutet und überwältigt wird, wäre es besser, dass man da jemanden hat als Gegenüber, mit dem man darüber reden kann, um das zu verarbeiten. Und wenn das fehlt, dann steigern sich die Leute zum Teil in so psychische Ausnahmezustände. Also das ist kein Spiel, eine Panikattacke zu haben.
Es sollte einfach immer die Möglichkeit geben, abzubrechen, ohne dass man sich jetzt da wie ein Versager fühlt.
Was sagen die Veranstalter der Vipassana Retreats in Triebel zu dem Vorwurf, sie würden dort Teilnehmende unter Druck setzen, zu bleiben?
Also sie sagen, wir halten niemanden da fest und offiziell sagen sie auch, sie überreden niemanden zu bleiben. Aber sie haben auch mitbekommen, dass es schon den Eindruck gab, dass man nicht gehen darf. Der sei vereinzelt vorhanden, haben sie mir gesagt. Und deshalb wollen sie dem jetzt auch entgegenwirken. Also auf meine Anfrage hin hieß es eben, dass sie auf der nächsten Lehrerkonferenz das Thema ansprechen wollen und auch wirklich nochmal darauf hinweisen wollen, dass man dem Kursabbruch nicht im Wege stehen dürfte.
Ihr habt für eure Recherche mit vielen Leuten gesprochen, die mit dieser Art von Meditation schlechte Erfahrungen gemacht haben. Solche kritischen Erfahrungsberichte, die findet man ja auch online. Warum nehmen Menschen dann immer noch an diesen Retreats teil?
Ich glaube, ein Teil des Reizes ist, mal so komplett raus zu sein aus dem stressigen Alltag, aus dem Hamsterrad. Einfach. Ja, also du begibst dich zwar einerseits in so eine Isolation, aber es ist ja auch was, wovon du denkst, das wird jetzt dein Leben verändern. Wir haben ja eben auch geschaut, zum Beispiel bei Reddit. Und es haben dann Menschen erzählt, so, boah, ich habe wirklich schlimme Dinge erlebt. Also sowas wie, ich habe Wahnvorstellungen bekommen. Und sofort kam eben die Gegenrede von den Vipassana-Fans, die eben gesagt haben, ja, Moment mal, du hast es wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Also du musst halt die Technik korrekt anwenden. Ja, und wenn du es genau so machst, wie es eben Goenka sagt, in dieser reinen Form, dann wirst du auch den Benefit haben. Ja, mit anderen Worten, du bist selber schuld, wenn du es eben nicht geschafft hast.
Wie geht's denn Mark eigentlich mittlerweile? Fährt er nochmal zum Schweigen nach Triebel?
Er möchte damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Er ist aber immer noch ein spiritueller Mensch und er ist auch immer noch davon überzeugt, also er macht viel Yoga und er findet auch Meditieren an sich gut. Allerdings würde er sich jetzt kein Goenka-Tape mehr anmachen.
Ich möchte unbedingt Meditationspraxis in der Form kennenlernen, die mir zuträglich ist und für mich selber herausfinden, was wahr ist.
Für Mark war es ganz wichtig, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Auch ich habe mit ihm mehrere Vorgespräche auch gehabt, bis es zum Interview gekommen ist. Und er hat mir dann zum Beispiel erzählt, ja, dass er sich da extra vorher auch ganz lange Listen geschrieben hat, was er alles sagen will. Und für ihn war das jetzt auch Teil der Verarbeitung. Also dieses Interview am Ende zu geben und darüber zu sprechen. Und er kann jetzt da tatsächlich gut damit abschließen auch.
Vielen, vielen Dank, Christiane.
Sehr gerne.
In dieser Folge haben wir euch von Marks Erfahrung bei einem Vipassana-Schweige-Retreat erzählt. Wenn ihr jetzt aber noch tiefer in die Thematik eintauchen wollt, dann hört doch in die neue Staffel des Seelenfänger-Podcasts rein. Über mehrere Folgen beschäftigen sich unser Gast Christiane Havranek und ihre Kollegin Katja Peisen-Petersen in Dark Dhamma intensiv mit Vipassana und dem Lehrer Goenka dahinter. Sie erzählen euch von noch mehr Menschen, für die die Retreats zu Horrortrips wurden und wie sie damit heute umgehen. Alle Folgen von Seelenfänger Dark Dhamma findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Autor der Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet hat Niklas Münch, Produktion, Christine Frei, Regina Stärke, Laura Picerno, Ruth-Maria Ostermann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.